Und dann noch so ein Märchen. Wir haben es nicht aus dem Programm wegbekommen, weil das so dieser 5 vor 5 Gottesdienst ist. Und ihr habt gemerkt, was in einem Märchen alles so drin steckt. Die kommen ja wirklich aus dem Leben, die Märchen, aus dem Alltag. Und da sind viele versteckte Botschaften drin, Dinge, die man nicht einfach so immer sagen durfte. Ihr habt das gesehen, wenn dann Antje erklärt hat, diese einzelnen Punkte. Und wir haben natürlich überlegt, boah, welchen Punkt nehmen wir jetzt hier für 5 vor 5 Gottesdienst? Und ich habe zuerst gesagt, nein, wir steuern direkt auf das Thema Narzissmus zu. Und dann gedacht, oh, aber es ist auch die Verabschiedung und dann so ein Thema und noch so ein Thema und das machen wir irgendwann mal anders. Es ist ein aktuelles Thema, Narzissmus. Und was sagt die Bibel dazu? Und wie kann Gott uns vielleicht davon befreien und uns dann doch entschieden, Mensch, wir nehmen doch so ein bisschen dieses Allerweltsthema und doch immer aktuelle Thema Schönheit. Natürlich hat Schönheit auch ihren Preis. Und jetzt bräuchte ich den Klickser auch noch. Dann ist alles perfekt. Fast zumindest. Genau, ich wollte uns mal zum Thema Schönheit. Also dem würde ich doch mehr ähnlich sehen wie dem Prinzessen, ne? Oder? Die Haare, gleiche Farbe. Genau, der Mr. Germany. Und daneben gleich auch noch die Miss Germany. 2019, glaube ich. Das sind doch wirklich richtig schöne Leute. Da kommen nur wenige ran. Und wenn man sich das anguckt, und es gäbe ja im Internet oder Facebook und so weiter, noch viele, viele andere richtig schöne Leute, wie man das so landläufig sagt. Man könnte gerade neidisch werden. Arthur Schopenhauer sagte, Schönheit ist ein Empfehlungsbrief. Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief. Und schöne Menschen haben es leichter, durchs Leben zu kommen. So denken viele, so sagen viele. Ich habe so einen Artikel gelesen, da wurden 6 sehr überdurchschnittlich schöne Menschen interviewt. Wie geht's euch denn so? Wisst ihr selber auch, dass ihr so schön seid? Was sagen andere? Und da sagten sie schon so im ersten Teil zumindest, ja, also bringt schon auch viele Vorteile. Ein gutes Gefühl, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber auch ein bisschen Sorge, das Ganze könnte mal verwelken. Und was dann? Und eine Frau sagte, ja, also ich kriege absolut mehr Trinkgeld beim Jobben in der Kneipe als meine Kolleginnen. Wieder jemand anderes sagte, ja, ich finde unheimlich schnell Kontakte und muss ständig aber entscheiden, wird's nicht zu viel? Eine andere Frau, die interviewt wurde, sagte, ich muss eigentlich gar keine richtigen Bewerbungsgespräche führen. Ich gehe einfach hin zum Chef, ich labere ein bisschen rum, ein bisschen leger, lächle ein paar Mal und ich habe noch nie eine Ablehnung bekommen. Die Jobs fliegen mir so zu. Und außerdem kann ich mir mehr Quatsch erlauben. Wenn ich in der Kneipe einfach mal hingehe und mir selber ein Bier zapfe, ich habe noch nie Ärger bekommen. Wenn ich aber schau, wenn das andere machen, dann gibt's regelmäßig richtig ein drauf und ein Verbot. Schönheit, ein offener Empfehlungsbrief. Schöne Menschen haben es leichter. Sie können sich besser fühlen. Und das steht vielen Menschen so vor Augen. Und sie sind einfach auch dann stark hinterher, schön zu sein, attraktiv zu sein, anzukommen, sich gut zu fühlen. Die Kosmetikindustrie verdient jedes Jahr, und das sind nicht die medizinischen Kosmetika, jedes Jahr 13 Milliarden Euro in Deutschland. 13 Milliarden Euro. Und wir steuern alle auch ein bisschen was dazu, logisch. Fitnessstudio, es gibt in Deutschland 11 Millionen Mitglieder und einen Umsatz von über 5 Milliarden Euro. Und jährlich werden in Deutschland, und da sind wir eigentlich ziemlich weit unten angesiedelt im Vergleich zu anderen Ländern, 32.000 Schönheits-OPs durchgeführt. Bei den Frauen an erster Stelle Lidschatten, an zweiter Stelle Fett absaugen, an dritter Stelle und so weiter, will ich gar nicht erzählen. Ich habe es in einem Artikel gelesen. Schönheit, ja, man möchte schön sein. vielleicht sogar wie die Königin hier, diese Stiefmutter, schöner sein, am schönsten sein. Andere wollen reicher sein, am reichsten sein, stark sein, am stärksten sein. Das Ganze hat aber eben auch einen Preis. Als diese schönen Leute interviewt wurden, sagte einer, mein Problem ist, dass ich immer gleich auf mein Aussehen reduziert werde. Als gäbe es nichts anderes als mein schönes Aussehen. Das will man doch nicht. Wieder jemand sagte, es ist tatsächlich so, die Leute denken immer, ich bin dumm. Ist ja gar nicht so, ne? Aber der ist so super schön und übermäßig schön und sie. Und es steckt so ein bisschen drum, naja, aber im Gehirn wäre ja auch fies, wenn die schön ist und auch intelligent ist, ne? Das geht ja nun gar nicht. Die müsste eigentlich dumm sein. Schönheit hat ihren Preis. Und jemand erzählte, ständig sind Leute neidisch auf mich. Das kriege ich zu spüren. Es kann bis hin Richtung Mobbing gehen. Ich hörte vor Jahren mal beim Autofahren Richtung Urlaub eine Sendung, da ging es um Models. Ob die nun schön sind oder nicht, kann man sich vielleicht drüber streiten. Geschmäcker sind, glaube ich, echt verschieden. Und unsere Geschmäcker werden auch in eine Richtung geprägt. Fragt man in Indonesien, was die für schön halten oder auf den Südseeinseln. Da wurde aber berichtet etwas über Models und da wurde sozusagen gesagt, alle Models auf dem Laufsteg laufen eigentlich über die Jahre in ein dunkles Loch. Sie werden älter und älter und irgendwann können sich nicht mehr auf ihr Aussehen verlassen. Es fällt ihnen nicht mehr alles zu. Es spielt irgendwann so ab 40 mal nicht mehr so eine große Rolle. Und die anderen Dinge hat man nicht entwickelt und sich nicht angestrengt und nicht das Beste gegeben. Nicht so schöne Leute ziehen dann locker vorbei und haben ein solideres Fundament. Das muss nicht so sein. Aber das kann für manche und auch manchmal der Preis der Schönheit sein. Schönheit, und ich könnte mir vorstellen, dass wir da uns einig sind heute Abend, schön sein, Schönheit ist nicht alles. Und übrigens, und damit sage ich etwas, eine Allerweltsweisheit, aber bei der Vorbereitung habe ich gedacht, nein, ich komme nicht drum herum. Ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Doch, du musst das. Es gibt keine andere Aussage. Wahre Schönheit. Und nun werdet ihr so staunen über den Satz, weil ihr ihn noch nie gehört habt. Wahre Schönheit kommt tatsächlich von innen. Ich kann euch nichts anderes sagen. Natürlich spielt das Äußere eine Rolle. Wir sind Menschen. Aber wahre Schönheit, bleibende Schönheit kommt von innen. Man kann manchmal Menschen antreffen, sie sind alt geworden, sie sind faltig. Sie entsprechen überhaupt nicht so den gängigen Schönheitsidealen. Aber sie sind schön. Man möchte mit ihnen gerne zusammen sein. Sie strahlen eine gewisse Güte aus, eine gewisse Weisheit, eine Freundlichkeit und eine Versöhntheit in ihrem Leben und in ihrem Herzen. Wahre Schönheit kommt von innen. Und das betont auch die Bibel immer wieder. Es geht um unser Herz. Und das, was in unserem Herzen ist, strahlt auch nach außen aus. Zum Beispiel in den Sprüchen heißt es, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches, habe ich sogar hier, ach, lese nachher noch. In den Sprüchen zum Beispiel heißt es, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Also wenn du eine Freude in deinem Herzen hast, einen Frieden, eine Zufriedenheit, dann strahlt das aus. Und da heißt es im nächsten paar Verse weiter, und ein fröhliches Angesicht macht ein frohes Herz. Ja, was denn nun? Ich habe mir gedacht, das eigene Herz, okay, vielleicht. Aber das macht dann bei anderen ein frohes Herz. Es ist ansteckend. Da wird was übertragen, da wird etwas weitergegeben. Wenn du morgens aufstehst und am Tisch sitzt mit deiner Frau und beide gucken wie saure Gurken. Puh. Und die Kinder kommen auch noch dazu und man wundert sich, dass sie später auch wie saure Gurken gucken. Ja, du liebe Zeit, man kann sich ja nicht wundern. Aber vielleicht geht's dem einen nicht so gut, man nimmt das auch ernst. Aber der andere strahlt ein Stück Zuversicht, ein Stück Optimismus, ein Stück Freude aus und es kann ein Funke überspringen. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und ein fröhliches Angesicht, und da geht es weiter, macht ein fröhliches Herz. Wir dürfen nicht so idealistisch vom Menschen denken, dass immer alles gut, super drauf ist in unserem Innern. Wir brauchen den äußeren Anstoß und die äußere Hilfe. Und wir brauchen fröhliche Angesichter, um selber auch ein fröhliches Herz zu kriegen. So, jetzt kommt eine richtig konservative Bibelstelle. Ach, das war das Zitat, genau. Geht noch weiter, ne? Ja. Genau, aus dem ersten Petrusbrief, von allen Frauen gefürchtet. Man kann es aber aus der Bibel nicht rausradieren. Uns geht es auch nicht so sehr darum, sondern um ein Modell, um eine Allgemeingültigkeit, wo Petrus hier speziell zu Frauen sagt, die ihre ungläubigen Männer für Jesus gewinnen möchten, nicht der äußere Schmuck, wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. Das gilt für uns alle. Und hier ist auch nicht gesagt, dass man sich nicht schön machen soll. Steht gar nicht drin. Hat man oft gelehrt. Keine Ketten, keine Haarflechten und so weiter. Fromme Frauen laufen grau und bieder durch die Gegend und wehe, sie sehen schön aus, dann sind sie gottlos. Nein, es ist kein Wort gesagt dagegen, dass eine Frau sich nicht auch schön machen soll. Ich würde sogar sagen, sie soll es, besonders für ihren Mann, der vielleicht im Büro den ganzen Tag attraktive Frauen sieht und die Frau zu Hause, der ist das Shit egal. Das ist nicht gut. Sie darf sich schön machen. Ich würde sagen, sie soll sich auch schön machen. Aber sie soll nicht in diesen Betrug verfallen. Und keiner von uns soll es, dass die äußere Schönheit die wahre Schönheit ist, auf die wir uns verlassen können. Sondern die kommt von innen. Dass wir uns nicht betrügen lassen. Und wir lassen uns oft betrügen, weil auf die äußere Schönheit geben wir so viel Geld. Geben wir so viel Mühe, so viel Sorgen, so viel Ärger, so viel Frust, so viel Freude und es beschlagnahmt uns manchmal derart stark. Und auf die innere Schönheit, wie es in meinem Herzen aussieht und was Gott mir schenken möchte und was wachsen soll in meinem Herzen, verwenden wir so wenig Zeit. Darauf achten wir so wenig, diesen Garten unseres Herzens bearbeiten wir so selten und lassen es wuchern und wie es gerade ist und kommt. Das ist sehr traurig. Und dann haben wir das nicht verstanden, dass die wahre Schönheit, das, was uns wirklich attraktiv macht, untereinander und in dieser Welt, dass das wirklich aus dem Herzen kommt. Und ich möchte am liebsten, vor allem bei den Älteren, aber bei uns allen, eine Sehnsucht wecken. Danach, Herr, lass mich ein schöner Mensch sein. Herr, lass mich ein Mensch werden mit Ausstrahlung. Lass mich ein Mensch werden, durch den auch die Schönheit Jesu Christi und seine Liebe und sein Charakter und das, was er für mich getan hat und was er für mich ist, hinausstrahlen darf. Ein Duft, wie Marit und Steven es gesagt haben, einen lieblichen, einen guten Duft. Herr, ich möchte das. Ich möchte gütiger werden, wenn ich älter werde. Ich möchte freundlicher werden, wenn ich älter werde. Ich möchte nicht griesgrämig sein und so weiter und so fort. Und ich möchte, dass meine Enkelkinder sich gerne auf meinen Schoß setzen und dass Menschen es gerne mit mir zu tun haben, weil etwas von deiner Schönheit durch mein Leben hinausstrahlt. Das möchte ich. Und wenn die Weiche nicht in die Richtung gestellt wird, geht sie erbarmungslos in die andere Richtung, in Richtung, ach, griesgrämig. Und man könnte ein einsamer Mensch sein und es gibt nur noch Pflichtbesuche, mehr aber auch nicht. Wenn wahre Schönheit von innen kommt, bleibende Schönheit, dann müssen wir auf unser Herz achten. Und es heißt mal in der Bibel, schaut darauf, dass keine bittere Wurzel aufwächst. Wir könnten auch sagen, achte darauf, dass du in deinem Herzen kein Gift hast, dass dein Herz vergiftet und dein Leben und das Leben anderer. Man könnte auch so sagen, achte darauf, dass dein Herz keine Räuberhöhle ist, dass sich nicht alle möglichen Banditen und Gesellen da einnisten, dich beschlagnahmen und deine Identität letztendlich ausmachen und du nicht schön bist, sondern hässlich, richtig hässlich bist. Hässlich bist trotz schöner Haare, hässlich bist trotz toller Figur, hässlich bist trotz faltenfreier Haut, aber hässlich, weil dein Herz eine Räuberhöhle ist. Hässlich, weil du Gift in deinem Herzen hast und dieses Gift dich und deine Ausstrahlung vergiftet. Ich kann da nicht auf alles eingehen. Ich möchte nur mal so zeigen, was sich in manchen Herzen ansammelt. Etwas, was uns allen aber auch nicht fremd ist. Was wir punktuell kennen, aber schwierig wird es, wenn es kontinuierlich sich einnistet. Dann wird es schwierig. Wenn es sich festbeißt, wenn es viele Wurzeln in unserem Herzen schlägt und wir es nicht einfach mehr durch ein Gebet wegtun können, dann wird es problematisch. Vom Neid war ja schon die Rede. Wie viele Menschen haben Neid in ihrem Herzen, Missgunst, nicht nur mal so eben, sondern permanent. Sie gönnen anderen nichts Gutes. Sie gönnen anderen keine Ehre, kein Lob. Sie können es nicht ertragen, wenn irgendjemand etwas besser kann, ist oder aussieht. Und die Bibel sagt mal, Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Und wenn sich Neid festfrisst, dann bin ich hässlich. Es macht mein Leben nicht schön. Stolz und Hochmut, das ist oft so versteckt und macht einen Menschen doch so kalt, so arrogant, so überheblich. Was hat die mir schon zu sagen? Was hat der mir schon zu sagen? Die haben doch alle keine Ahnung da am Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Gemeinde. Du liebe Zeit, wie primitiv. Minderwertigkeitsgefühle, das hört sich sehr demütig an. Und da würde man jemand als ein Opfer sehen und bemitleiden. Ach, du arme Mensch, du arme Frau, tust mir richtig leid. Du hast so Minderwertigkeitsgefühle, so Minderwertigkeitskomplexe. Oh, das ist ganz schlimm. Wie kann man dir helfen? Damit ist niemandem geholfen. Die Kehrseite von Minderwertigkeitsgefühle ist in aller Regel Stolz und Hochmut, wie wir es hier schon hatten. Das ist die Kehrseite, denn hinter Minderwertigkeitsgefühle steckt ja, ich will ja eigentlich super sein, aber ich bin es nicht. Ab und zu bin ich's, dann ist der minderwertig sich fühlende richtig stolz und hart. Habt ihr das auch schon erlebt? Hinter Minderwertigkeitsgefühle steht ja dahinter, ich möchte eigentlich schöner sein wie die anderen. Oh shit, ich habe heute wieder gemerkt, ich bin es nicht. Und man läuft mit Minderwertigkeitsgefühlen und Komplexen durch die Gegend und es ist in der Regel die Kehrseite von Stolz. Jesus kann uns frei machen von Neid. Vielleicht indem wir anfangen, für das zu danken, was wir sind und anfangen, für das zu danken, was er anderen gibt und tut. Wenn wir das Prinzip der Ergänzung entdecken und dass alles das, was ich bin und habe, sein Geschenk ist, Gnade ist oder Leihgabe, wie auch immer. Man kann Minderwertigkeitsgefühle überwinden, vielleicht tatsächlich, indem man demütig wird. Das hört sich jetzt blöd an. Aber indem man demütig wird und sich an dem genügen lässt, was man ist und hat. Und nicht der Erste, der Schönste, der Höchste, der Größte sein will. Und anfängt, Gott zu loben darüber, dass er mich wunderbar gemacht hat. Und dass er alles für mich getan hat, als er am Kreuz starb. Und dass ich dem lebendigen Gott seinen ganzen Sohn wert bin. Und wenn du der einzige Mensch auf Erden gewesen wärst, Gott hätte seinen Sohn geschickt, nur für dich, so wertvoll bist du. Und lernen, sich von daher zu definieren und das in Demut und Freude und Dankbarkeit anzunehmen. Es gäbe so vieles, was sich im Herzen in dieser Räuberhöhle bei vielen, vielleicht bei dir eingenistet und verwurzelt hat und dein Herz vergiftet und du bist nicht schön. Es kann Unzufriedenheit sein. Gut, ich bin oft unzufrieden. Es gibt auch eine produktive Unzufriedenheit, sonst geht auch nichts vorwärts. Das kann anstrengend sein, aber es gibt auch so eine negative, dauerhafte, grundsätzliche Unzufriedenheit. Sie hängt mit Perfektionismus zusammen. Es stimmt immer was nicht, es ist immer alles nicht richtig. Immer irgendwas zum Meckern, zum Kritisieren. Man kann sich anstrengend tun und lassen, was man will. Man würde es selber zwar nicht besser hinkriegen, aber Unzufriedenheit als Kennzeichen des Herzens. Und wie ungern ist man mit einem permanent unzufriedenen Menschen zusammen. Und wie resigniert sind Ehepartner, wenn sie jemanden haben, der immer nur unzufrieden ist und nörgelt. Dem man es nie recht machen kann. Schrecklich, schmerzhaft, traurig, hässlich. Jesus kann dein Herz zufriedenstellen. Ihm kannst du das alles sagen, bei ihm zur Ruhe kommen und anfangen zu danken und anfangen in einer unperfekten Welt und mit unperfekten Menschen, mit unperfekten Gemeinden und Arbeitsplätzen und Familien dankbar und froh zu leben. Das mutet Gott uns zu, das können wir bei Jesus lernen und sein Geist will uns dazu Kraft geben und er will uns verändern. Verbitterung ist vielleicht sogar die Summe all dessen. Wie viele verbitterte alte Leute gibt es? Und die Überraschung ist, es gibt sogar schon verbitterte junge Leute, die noch gar nicht so viel durchgemacht haben, nicht so viele Enttäuschungen hinter sich haben. Wie viele alte Leute sind verbittert, weil es mit ihren Kindern nicht so hingeworden ist, wie sich das dachten. Die rufen nicht an, die schauen nicht vorbei. Und ich hatte ganz andere Pläne für meine Kinder. Und was ist da bloß draus geworden? Und man versucht, das zu ändern und zu biegen und zu manipulieren und in die eigenen Wege zu bringen. Und wenn das dann auch nicht klappt, bleibt ja nichts anderes wie Gleichgültigkeit oder Verbitterung. Und Verbitterung nagt sich so fest im Herzen. Das ist das Übel und die Wurzel, die man am schwierigsten, ich weiß gar nicht wie, entfernen kann. Und so gibt es das in verschiedenen Bereichen, dass Menschen verbittert sind. Ich hatte immer den Traum zu heiraten. Und ich habe gehofft und bin älter geworden. Die biologische Uhr tickt weiter und es hat sich nie ergeben. Und ich muss mich damit abfinden. Aber am Ende hat man sich nicht abgefunden, sondern man ist verbittert. Man ist total sauer auf Gott. Man könnte sich selber in den Hintern beißen. Und hat ein verbittertes Herz. Und das verpestet unser Herz. Und das lässt uns hässlich werden. Und das lässt uns älter werden. Und wir sind kein Licht. Und wir strahlen nichts von der Liebe Gottes aus. Und von der Schönheit Jesu. Und von der Anziehung, die Gott über unser Leben legen möchte in dieser Welt. Gäbe noch vieles mehr. Ihr wisst das selber. Was sich alles in einem Herzen ansammeln kann. Und es kann sein, dass jemand unter uns ist, der sagt, das ist alles in meinem Herzen. Wie dunkel ist es dann in deinem Herzen? Wie traurig ist es dann in deinem Herzen? Und wie wenig Schönheit kommt von innen und lässt dich strahlen und die Schönheit Gottes nicht reflektieren. Letzten möchte ich einfach sagen, wenn das dich betrifft, dass du einfach damit auch mal vor Gott stehen bleibst. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, sie sagte immer zu mir, ja, ich zeige die Dinge auf, aber jetzt muss ich den Leuten noch helfen. Puh. Es gibt Therapeuten, die sind 30 Jahre dabei zu helfen, haben eine Menge Geld verdient und es hat sich nicht geändert. Gar nicht mal so selten. Wie kann man einen neidischen Menschen verändern? Wie kann man einen verbitterten Menschen befreien? Huh. Bring doch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. So geht das. Ich glaube nicht so sehr an diese Punkte. Und natürlich gibt es eine Menge zu lernen im Leben. Und einzuüben und zu trainieren, das weiß ich. Und ein neuer Charakter fällt nicht nur vom Himmel, sondern erfordert auch Schweiß, Hingabe, Erkenntnis, Arbeit, weiß ich. Aber manchmal sind die Knoten so fest, dass man sich denkt, Mensch, Gott müsste sie mit einem Schwert durchschlagen. Es müsste eine Befreiung geben. Und David war ja auch mit einem bösen Herzen unterwegs. Er hatte die Ehe gebrochen und den Mann von der Batseba in den Tod geschickt. Aber irgendwann ging ihm das auf. Und das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt, dass du da bist heute und sagst, ja, ich erkenne, das Problem liegt nicht nur überall da, wohin ich auch gehe, sondern es könnte auch hier liegen, in mir und bei mir. Und egal, wo ich hingehe, ich nehme mich mit. Das ist doch der erste wichtigste Punkt, dass ich das erkenne, mein Herz erkenne. David sagt mal, prüfe mein Herz, erkenne, auf welchem Weg ich bin und führe mich auf guten Weg. Und dass ich es erkenne und zweitens, dass es mir echt eine Not ist. dass es mir wichtig ist. Herr, ich möchte ein reines Herz. Herr, ich möchte, dass du mich befreist. Herr, ich möchte strahlen und eine Schönheit von innen haben, die nicht verwelkt. Und wo die Bibel sogar sagt, das wird von Tag zu Tag erneuert, auch wenn der äußere Leib verfällt. Das möchte ich. Das Leben ist viel zu kurz, um es zu verschwenden mit irgendwelchen Irrwegen. Heute noch, vielleicht morgen schon zu spät, möchte ich mein Herz Gott weihen und dafür bete, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Geist im Hebräischen, wenn wir das mal auf Deutsch, wäre besser mit Willen vielleicht. Und gib mir einen neuen, gefestigten Willen. Also er macht aus seiner Mördergrube, er macht aus seiner Not ein Gebet. Herr, gib mir ein reines Herz. Schaffe du es in mir. Das heißt auch, befreie mich, vergib mir, reinige mich. Und dann lass mein Denken und mein Wollen erneuert werden. Denn wenn wir gewisse Fehler immer wieder tun, dann haben wir oft nicht mehr den Willen und oft nicht mehr die Überzeugung, das zu ändern. Und Gott fängt hier in unserem Willen an und David sagt, gib mir einen neuen Geist, gib mir einen neuen Willen. Oder wenn wir an 2. Korinther 5 denken, es ist eine so tolle Verheißung, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Es liegt eine große Hoffnung drin. Christus kann neu machen. Einen neuen Menschen aus dir und aus mir. Wenn ich mich ihm anvertraue, wenn ich an ihn glaube, wenn er der Herr und Erlöser meines Lebens ist, wenn ich ihn einlade, in mein Herz zu kommen. Deswegen Epheser 3, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Und wenn Christus in meinem Herzen wohnt, dann kann das andere nicht mehr dominieren. Und wenn das andere Fuß fassen will, das kennen wir alle, in allen Punkten, die im Herzen sind. Aber wenn Christus drin ist, dann will ich ihm gestatten, das wieder rauszukicken, weil sich das nicht verträgt. Und das größte Geheimnis ist wirklich hier ausgesprochen. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Das ist doch das Geheimnis eines neuen, eines reinen Herzens. Und das ist der einzige Preis, den du bezahlen musst, um schön zu sein. Das anzunehmen. Jesus ist für mich gestorben. Und dafür zu danken und dich zu öffnen, dass sein Geist in dein Herz kommt. Und dein Leben reinigt, bestimmt, erfüllt mit Liebe und all dem, was Gott zu bringen hat und ist. Überleg dir das mal, wenn du Christ bist, an Jesus Christus glaubst, was Gott in dein Herz gegeben hat, den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist die göttliche Liebe, die viel mehr ist als unsere Liebe, die nur auf Gegenliebe wartet. Und was dann nicht mehr möglich ist. Und wovon er uns dann befreien, erneuern und reinigen möchte. Dafür Gott zu danken. Oder wenn Jesus Christus noch nicht in dein Leben gekommen ist, dass es endlich heute Zeit wird, dein Herz für ihn zu öffnen. Ihn zu bitten, Herr Jesus, komm in mein Leben. Herr Jesus, ich gestatte dir aufzuräumen. Mein ganzes Lebenshaus lege ich dir hin. Bleib bitte nicht auf dem Flur stehen. Verkriech dich nicht in die Besenkammer. Sondern durchforsche alle Räume meines Lebens und fülle sie mit deinem Licht aus und mit deiner Freude und mit deiner Befreiung und mit deiner Vergebung. Ich bitte dich darum und ich möchte das heute festmachen und mit dir den Weg gehen, den Weg in eine neue Schönheit, die hält. Und wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, und das sagt die Bibel, Galater 5, Vers 22 und 23 ist von den Früchten, von den Auswirkungen des Heiligen Geistes die Rede. Wenn du an Jesus Christus glaubst und der Geist in dein Leben gekommen ist, in dein Herz, dann will der Heilige Geist genau das wirken, dass das wächst, dass sich das bestimmt, dass sich das schön macht, Liebe, Freude. Ihr könnt ja selber lesen, sind das nicht tolle Früchte? Jetzt habe ich leider keine PowerPoint, wo das andere Herz daneben steht. Und dann dürftet ihr euch mal entscheiden, welches ihr wollt. Aber vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Und wenn ihr auf Jesus vertraut und mit Jesus lebt und wenn der Heilige Geist in eurem Leben ist und in meinem Leben ist, dann will er diese Früchte wachsen lassen. Aber wir müssen ihm auch Raum geben. Wir müssen ihn auch darum bitten. Wir müssen das alte Herz aushungern. Nicht ständig mit Schmutz und Vergleiche und so weiter füttern und stark schlagen lassen. Das alte Herz aushungern und dieses neue Herz füttern. Mit dem Wort Gottes. Mit viel Zeit, die wir mit Jesus verbringen. Mit Gemeinschaft untereinander. Indem wir in einen Hauskreis gehen. Unsere Sorgen und Freuden teilen. Gott loben und preisen durch Lieder und sein Wort betrachten. Indem wir zum Bibelabend gehen oder zum Seelsorgekurs oder zum Gemeindebibelschule, ob Kinder in die Kinderstunde, was auch immer, in den Gottesdienst gehen. Es fällt uns ja nichts einfach vom Himmel zu. Wir werden ein schwaches Christsein haben, wenn wir meinen, Gott wird mir alles unmittelbar geben. Das ist nicht biblisch. Das, was Gott dir geben will, gibt er dir mittelbar. Mittelbar durch Brüder und Schwestern. Mittelbar durch seine Gemeinde. Mittelbar durch sein Wort und manches andere. Und das kann ich nicht an die Seite tun und sagen, bei mir ist es eine Ausnahme. Gott wird mich unmittelbar beschenken, immer so direkt. Tut Gott nicht. Wenn Gott anfangen würde, unmittelbar zu wirken, würde ich tot umfallen. Denn er ist der heilige Gott. Und auf seinem Schoß kann ich nicht sitzen. Selbst Mose und andere konnten ihn nicht sehen. Und dennoch kann ich Gemeinschaft haben auf dem Weg, den er gegangen ist zu uns. Und im tiefen Glauben leben. Und da mein Herz füllen lassen und reinigen lassen. Man muss wirklich sagen, von nichts kommt nichts. So ist es auch im Reich Gottes. Das ist mein Wunsch für mich selber, aber auch mein Wunsch für uns alle, dass wir schöne Menschen sind. Wirklich schöne Menschen. Es ist toll, wenn einer äußerlich schön aussieht. Ob das immer hält, soll ruhig, kein Neid. Aber wirklich schöne Menschen, wirkliche Schönheit kommt tatsächlich von innen. Wenn unser Herz gereinigt ist, wenn die Räuberbande rausgeworfen wird und kein Fuß fassen kann, wenn Christus mich befreit und wenn er seinen Geist in mein Leben gibt durch den Glauben und wenn ich zum Glauben an ihn komme, dann darf, dann soll, dann kann kaum anders so etwas wachsen. Und das macht uns schön. Ich bete noch. Herr, wir haben vielleicht von dir mitbekommen eine große Sehnsucht nach Schönheit. Du hast uns Menschen so gemacht. Aber was ist wirklich Schönheit? Danke, dass du der Schönste bist, der Herrlichste, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Wahrheit und Gerechtigkeit. Danke, dass du dich uns schenken möchtest, dass du in meinem Herzen wohnen willst und mich erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist. Und all die anderen Banditen in meinem Herzen möchte ich erkennen und möchte ich von ganzem Herzen hinauswerfen in deiner Kraft und dich um Vergebung bitten, um Reinigung und Heiligung. Amen.